Liebe Brüder und Schwestern, liebe Festversammlung, ich freue mich, dass ihr jetzt alle hier seid zum 13. und letzten Vortrag in der Auslegung des 1. Timotheusbriefes. Ich habe die Überschrift gegeben: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und wir lesen hierzu 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 11 bis 16. Zum Aufschlagen, wer möchte, 1. Timotheus 6, Vers 11 bis 16. Hier schreibt der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist, Folgendes: Aber du, Gottesmensch, fliehe das, jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig macht, und vor Christus Jesus, der unter Pontius Pilatus bezeugt hat das gute Bekenntnis, dass du das Gebot unbefleckt, untadelig haltest bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche uns zeigen wird zu seiner Zeit, der selige und allein gewaltige, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Wir wollen uns noch einmal erheben zum Gebet. Allmächtiger, heiliger Gott, du hast alles erschaffen, die ganze Welt hältst du in Händen. Und auch unser kleines Leben. Wir danken dir, dass du im Großen und im Kleinen am Wirken bist, dass wir es auch in der Geschichte des Hauses Sonnenblick hier hören durften, welche Wunder du da getan hast. Segne weiter auch dieses Haus, segne weiter alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle Brüder und Schwestern, die mitwirken und auch alle Menschen, die hier ein- und ausgehen. Segne auch unsere Festversammlung heute an diesem Freundestag. Ja, Herr, öffne unsere Herzen für dein Wort. Rede du zu uns, wirke durch deinen Heiligen Geist. Lob und Preis und Ehre sei dir gebracht, allmächtiger Gott, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.
Amen.
Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, haben wir gelesen. Und wir haben gehört auch Begriffe wie fliehe, jage nach, ergreife. Ich gebiete dir, warum diese eindringlichen Aufrufe und Befehle? Nun, es geht hier um nichts Geringeres als um unser ewiges Seelenheil. Es geht um unsere ewige Existenz, ob wir sie beim Vater im Himmel verbringen oder beim Teufel in der Hölle. Es geht um Sein oder Nichtsein, um Himmel oder Hölle. Es ist kein Spaziergang, das Leben auf dieser Erde, auch als Christ nicht. Es gibt mancherlei Kämpfe, Höhen und Tiefen. Und es ist wichtig, dass wir wissen, es ist ein Kampf, auch als Christ. Es wird uns nicht alles in den Schoß gelegt. Auch die Arbeit in diesem Haus hier, es war immer wieder auch ein Kämpfen, ein Ringen, ein Beten. Aber ein Kämpfen nicht mit Schwert, nicht mit Gewalt, sondern auf den Knien. Es ist in erster Linie ein Gebetskampf, der gute Kampf des Glaubens, ein Gebetskampf. Ich möchte eine Parallelstelle dazu lesen, wo das noch etwas deutlicher wird auch, aus dem Epheserbrief, Kapitel 6. Und da steht auch noch, mit wem wir auch in unserem geistlichen Leben, wenn Anfechtungen und Versuchungen kommen, zu kämpfen haben. Epheser 6, ab Vers 10. Da schreibt der Apostel Paulus wiederum: Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Und jetzt wird aufgezählt, was wir anziehen sollen an geistlicher Waffenrüstung. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Soweit. Das wäre allein wiederum eine ganze Bibelwoche, allein diese Verse hier auszulegen, was die einzelnen Elemente dieser geistlichen Waffenrüstung sind. Ich konnte es jetzt nur lesen aus Zeitgründen. Ich möchte, anstatt es jetzt auszulegen, ein einfaches Beispiel wiedergeben, wie der Versucher kommt und wie ein Mensch, in dem Fall ein Kind, diesem Versucher widerstanden hat. Eine besorgt aussehende junge Frau setzte ihren kleinen Jungen in einen Straßenbahnwagen mit der Mahnung: Hans, verliere ja den Zettel nicht, den ich dir gegeben habe. Nimm ihn auf keinen Fall aus deiner Tasche. Bei Kindern muss man das ja besonders einschärfen. Die verlieren ja sehr schnell was. Also diesen Zettel darf er auf keinen Fall aus seiner Tasche nehmen. Nein, sagte der Junge, das werde ich nicht machen und es wird nichts passieren. Während er ängstlich seiner Mutter nachschaute, war noch ein kleiner Junge, und als der Schaffner das Zeichen zur Weiterfahrt gab. Kaum war er in die Straßenbahn eingestiegen, kam ein übermütiger junger Mann, setzte sich neben ihn und wie vom Teufel geleitet, fragte er zunächst: Wie heißt du? Und der Junge antwortete: Hans-Georg Fröhlich. Wohin gehst du? Zu meiner Oma. Zeig mir mal den Zettel, den du in der Tasche hast. Dann plötzlich. Da hat er irgendwas gesehen, dass da was rausguckt. So die Ecke. Ich tue es nicht, sagte Hans. Dann sagte der Mann: Schau mal, Hans, ich schenke dir diese schönen Pflaumen, wenn du den Zettel aus der Tasche herausnimmst. Wunderschöne Pflaumen. Ja. Aber das Kind gab keine Antwort. Einige Mitfahrenden hatten das mitbekommen und schauten etwas verärgert auf diesen jungen Mann. Es war schon etwas aufgefallen in dieser Straßenbahn. Und jetzt kommt der Versucher noch weiter. Er sagt plötzlich: Hör mal, Junge, ich gebe dir die ganze Tüte voller Pflaumen, wenn du mir ein Eckchen nur von dem Zettel zeigst. Nur ein Eckchen. Ja. Stell dir vor, so ein Kind ist einer solchen Versuchung ausgesetzt. Hätte auch gern jetzt diese schönen Früchte gegessen. Aber was tat der Kind? Das Kind wandte sich ab. Es wollte nicht mehr hören. Da macht er die Tüte auf, zeigt ihm die Früchte, ließ das Kind den Duft einatmen. Aber man sah schon, dass die Widerstandskraft zu erlahmen drohte bei diesem kleinen Hans. Und dann geschah etwas, was ihm sehr half. Plötzlich stand ein Mann auf der anderen Seite in der Straßenbahn, ging weg, und schnell ergriff der Junge die Flucht, setzte sich weg von diesem Versucher, ging auf die andere Seite. Und was geschah? Plötzlich kam ein Klatschen. Die Leute, die das mitbekommen hatten, sie freuten sich. Und dass dieser Junge den Mut gehabt hatte, der Versuchung zu widerstehen und sein Gebot, was die Mutter ihm gegeben hatte, einzuhalten. Wären wir so stark gewesen, wenn der Versucher gekommen wäre mit irgendwas? Das war jetzt ein Beispiel einem Kind, aber was kommt manchmal auf uns zu? Alle möglichen Dinge können kommen. Wir denken an die Versuchungen, die den Herrn Jesus ja getroffen hatten vom Teufel. Macht, ich will dir alle Reiche der Welt geben, wenn du mich anbetest, sagt dieser gefallene Engel, der Satan, Luzifer, zu ihm. Aber der Herr Jesus widerstand, Steine zu Brot machen. Der Materialismus, verkaufen wir auch unser ewiges Erbe für ein Linsengericht, wie Esau, hoffentlich nicht. Ja, dieses Materielle über dem Geistlichen, das ist schrecklich, wenn die Menschen nur noch auf das Irdische schauen und nicht mehr auf ihr ewiges Seelenheil Rücksicht nehmen. Und viele weitere Versuchungen. Ich kann jetzt das auch nicht alles aufzählen. Ich möchte diese kurze Predigt heute Nachmittag unter drei Teile stellen. Erstens, wovor sollen wir fliehen? Zweitens, wonach sollen wir jagen? Und drittens, was sollen wir ergreifen? Erstens, wovor sollen wir fliehen? Hier zählt das Wort Gottes sehr vieles auf. Wir haben heute Morgen ja, wer da war schon in der Predigt, sehr viel gesagt über den Mammon, über den Götzen Mammon. Und das ist auch der Zusammenhang hier, wenn wir lesen den Vers zuvor, den Vers 10. Denn Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Die Geldgier, das ist der unmittelbare Zusammenhang dieser Stelle. Wir haben jetzt auch viel über Geld gehört. Ein solches Haus wie hier kann nicht ohne finanzielle Mittel existieren. Aber es ist nie eine Gier, sondern es ist so, dass das Notwendige getan werden kann, damit die Arbeit weitergehen kann. Also wir leben nicht irgendwo auf dem Mond oder so, wo wir kein Geld bräuchten, da haben wir auch keine Luft, da können wir ohnehin nicht überleben. Aber hier auf Erden müssen wir auch existieren können. Aber das soll nicht unser ganzes Leben und Streben sein. Über allem das Gebet, dann kann der Herr auch solche Wunder tun, wie wir es gehört haben, dass er genau diese Summe auch vorgibt, die dann zum Kauf des Hauses gedient hatte. Also wir wollen ausgerichtet sein auf das Ewige und nicht auf das Irdische, unser ganzes Denken und Sehnen ausstrecken. Wir sollen fliehen vor der Geldgier. Wir sollen fliehen, und das ist jetzt eine Zusammenfassung des ganzen 1. Timotheusbriefes, auch vor falschen Lehren. Vor falschen Lehren. Das wurde etwa in anderen Stellen gesagt. Hier zum Beispiel, wenn wir den Timotheusbrief zu Ende lesen, da kommt ja dann ganz am Schluss diese Aussage: O Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist, und meide das ungeistliche, lose Geschwätz und das Gezänk der fälschlich sogenannten Erkenntnis, zu der sich einige bekannt haben und sind vom Glauben abgeirrt. Die Gnosis war eine einflussreiche Strömung in urchristlicher Zeit, wo man sagte, wir brauchen nicht den einfachen Glauben an Jesus, wir haben höhere Erkenntnisse aus der geistigen Welt bekommen, von irgendwelchen Geistwesen. Heute ist das sehr verbreitet in Anthroposophie, Theosophie, Kosmosophie und wie die ganzen Strömungen alle heißen. Oder viele Sekten, die versprechen irgendwelche Sonderoffenbarungen. Und wie schnell werden Menschen vom schmalen Weg des Lebens abgelenkt? Wir haben das diese Woche, die da waren, ausführlich betrachtet, diese ganzen Irrlehren und Verführungen. Lasst euch nicht verführen. Fliehe davor, falsche Lehren. Und dann die Gottlosigkeit unserer Zeit, der Welt- und Zeitgeist, der in viele Gemeinden eindringt. Auch davor sollen wir fliehen, auch davor warnen, wenn wir es noch versuchen können zu stoppen. Wenn es nicht mehr sich zu stoppen geht, dann sollten wir Abstand nehmen. Es gilt ja immer wieder die Warnung, wer die Welt in die Gemeinde holt, macht die Gemeinde zur Welt. Sind eure Gemeinden noch gottförmig oder sind sie schon weltförmig geworden? Da seid wachsam, liebe Geschwister. Dann die Gesetzlosigkeit. Das kommt vor in Kapitel 1, Timotheusbrief vor allem. Wir sehen auch heute, dass immer mehr Gebote Gottes aufgeweicht werden. Auch da sollen wir nichts mit zu tun haben. Wir sollen festhalten an den guten Geboten Gottes. Auch in der Bergpredigt nochmal auf den Punkt gebracht, was vom Herzen her zu halten ist, dass wir Gott ehren, dass wir seinen Namen nicht missbrauchen, den Namen des Herrn nicht missbrauchen, keine fremden Götter haben. Ich gebe es jetzt auswendig wieder. Den Ruhetag heiligen, dass wir Vater und Mutter ehren, nicht töten, nicht stehlen, nicht ehebrechen, kein falsches Zeugnis ablegen, auch nicht begehren, was dem anderen gehört. Wir wollen festhalten an diesen guten Ordnungen, die zu unserem Leben dienen und zum guten Zusammenleben. Ohne Gottes gute Ordnung gibt es kein funktionierendes und friedliches Zusammenleben. Wir wollen fliehen auch vor der Lieblosigkeit und Streitsucht. Davon haben wir gestern Abend gehört. Warnung vor der Streitsucht war das Thema, wenn sich manche noch erinnern. Auch das ist eine große Not, dass Leute nur noch diskutieren um des Diskutierens willen, dass sie die Wahrheit, die sie zu erkennt haben, meinen, dem anderen um die Ohren hauen, anstatt mit einem liebevollen Herzen auf diesen anderen Menschen zuzugehen. Die Wahrheit ist nur die Wahrheit, wenn sie auch in Liebe gesagt wird. Und gerade aus Liebe darf aber die Wahrheit auch nicht verschwiegen werden. Es wäre lieblos, wenn wir den Menschen in sein Verderben laufen lassen und ihn nicht mehr warnen vor dem breiten Weg zur Verdammnis. Also Wahrheit und Liebe, das betone ich immer wieder, gehören zusammen. Früher hat man vielleicht eher so die Wahrheit betont in christlichen Kreisen und nicht so die Liebe. Heute ist alles nur noch Liebe, Harmoniestreben, Toleranz, aber ohne Wahrheit. Und das ist ein endzeitlicher Zustand, liebe Geschwister. Am Ende wird die Wahrheit zu Boden gerissen. Das ist schon die Warnung beim Propheten Daniel. Ein Zeichen der Endzeit. Sie wollen nicht mehr die Wahrheit hören, dass Jesus der einzige Weg ist zum Vater, dass es nur einen einzigen Gott gibt. Heute wird alles vermischt, relativiert. Postmodernismus heißt ja schon ein Zeitalter, wo alles relativ ist, wo es keine absolute Wahrheit gibt. Wie schrecklich. Aber Liebe und Wahrheit gehören zusammen. Wir sollen fliehen vor der Lieblosigkeit und Streitsucht, vor der Gesetzlosigkeit, der Gottlosigkeit, falschen Lehren, Geldgier, vor Unzucht. Wir könnten viele weitere Dinge jetzt nennen, aber damit möchte ich es einmal beruhen lassen. Die zweite Frage lautet ja, wonach sollen wir jagen? Wonach sollen wir uns ausstrecken? Und hier nennt uns das Wort Gottes, was wir gelesen haben, sehr viele Dinge. Allein schon wieder eine Bibelwoche für sich. Ihr seht, wir können Bibelwochen ohne Ende halten. Wir kommen nie durch das Wort Gottes. Es übersteigt unser ganzes Leben schon, um es zu begreifen. Aber wir dürfen das verstehen, was für unser Heil notwendig ist. Wonach sollen wir jagen? Ich habe hier einige Punkte zusammengestellt, die in Vers 11 auch stehen. Jage nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Wir beschränken uns jetzt auf diese Punkte, obwohl es ja noch viel mehr Dinge gibt, nach denen wir jagen, uns ausstrecken dürfen. Einer, der Sport betreibt, der setzt sich sehr ein im Training. Der jagt im Wettlauf, damit er den Siegespreis gewinnt. Und wie sieht es bei uns aus? Lehnen wir uns bequem zurück? Sind wir passiv und träge? Oder kämpfen wir nicht in eigener Kraft, sondern in der Kraft des Herrn, dass wir auch den Siegespreis erlangen? Da gibt es ja auch dieses Bild in den Briefen, nicht? Von diesem Wettkampf. Wonach sollen wir jagen? Erstens ist hier genannt die Gerechtigkeit. Diese Gerechtigkeit vom Herrn ist eben keine Selbstgerechtigkeit. Dass man sagt, ich bin schon recht, ich brauche keinen Erlöser. Das wäre das Gegenteil. Sondern es ist die Gerechtigkeit, die uns geschenkt wird durch das Opfer unseres Heilandes am Kreuz auf Golgatha. Denn dort ist Jesus Christus stellvertretend für dich und mich gestorben, um uns zu erlösen von der ewigen Verdammnis, um uns von der Macht Satans freizumachen, um uns den Sieg über die Sünde zu ermöglichen, um zu schenken, dass wir Vergebung erlangen dürfen, wenn wir gefallen sind. Er hat sein Blut stellvertretend für dich und mich vergossen. Hast du es schon angenommen? Nur dann hast du Zugang zum Himmelreich mit der ewigen Freude. Ansonsten nicht. Die Gerechtigkeit des Herrn wird uns geschenkt, wenn wir sie annehmen und dann auch ihm nachfolgen und selber gerecht handeln und urteilen in unserem Leben als Christen in der Nachfolge. Dann steht hier das zweite Wort, Frömmigkeit, Eusebia, Gottesfurcht, Gott ehren, Gott über allem ehren. Da habe ich ja schon gesagt, wie das leider heute sehr zurückgetreten ist. Der Mensch sitzt auf dem Thron, etwa auch in der europäischen Verfassung, heißt jetzt Reformvertrag, kein Platz für Gott. Stattdessen wird der Mensch besungen in all diesen Vereinigungshymnen. Und wir sehen ja, wie weit der Mensch kommt, wenn er sich mit eigener Kraft aus dem Sumpf ziehen will, jetzt europäische Entwicklung. Wie kann ein wirtschaftlicher Segen auf etwas liegen, wenn man Gott verdrängt, schon aus dem Verfassungsentwurf oder Reformvertrag, kann kein Segen, auch kein materieller Segen darauf liegen. Man hat schon vor etlichen Jahren in Deutschland den Bußen-B-Tag abgeschafft. Das war für mich auch so ein Schlüsselereignis. Ich glaube, außer in Sachsen, die haben es noch beibehalten. Aber wenn man nicht mehr Buße tun will, auch nicht mehr betet, wie kann da noch Segen auf einem Volk liegen? Dieser Tag hat zumindest solche, die nichts mit anfangen konnten, daran noch erinnert und gemahnt, tue Buße und bete. In der Schweiz gibt es sowas noch, eidgenössischer Buß- und Bettag. Aber wie lange noch? Sind wir aus der Schweiz hier heute? Weiß nicht. Ja, die sind schon abgereist, aber waren auch einige Schweizer die Woche hier. Dann, ich muss mich ein bisschen kurz fassen, der Glaube wird genannt. Das ist der rettende Glaube. Nicht jeder Glaube rettet, sondern nur der eine rettende Glaube. Der eine glaubt an Buddha, der andere an Zarathustra, der dritte an Mohammed und den Koran. Aber retten tut nur der Glaube, der die Verbindung hat mit Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Das Vertrauen auf Jesus. Es ist auch kein Glaube nur mit dem Kopf, dass ich etwas für wahr halte, sondern dass ich eine Vertrauensbeziehung habe. Das heißt Glauben. Persönliche Lebensverbindung mit Jesus Christus. Und dann die Liebe. Habe ich ja gerade schon gesagt. Das Gegenteil von Lieblosigkeit. Und hier steht die Liebe, danach jage. Das ist nicht auch diese Liebe, wie sie heute in Schlagern besungen wird, Liebe, Liebelei und all dieses Oberflächliche, sondern es ist eine Liebe, die Agape-Liebe Gottes, die sich dem anderen hingibt und schenkt, die Verantwortung übernimmt, die bereit ist, das Leben einzusetzen für die Freunde. Ja, eine Liebe, die auch noch für die Feinde betet. Die Liebe kann nur der Herr schenken, können wir auch nicht selber machen. Was heute unter Liebe verstanden wird, so in den Schlagern, in der Welt, das ist das Gegenteil dieser göttlichen Liebe. Das ist Unmoral meistens. Oder falsche Toleranz, freimaurische Weltverbrüderungsideologie. Das Gegenteil von göttlicher Liebe. Die göttliche Liebe ist ja immer mit der Wahrheit gepaart. Die lässt sich nicht trennen, wie schon erwähnt, von der Wahrheit. Und dann Geduld. Nach Geduld sollen wir jagen. Wie sehr hat der Herr Geduld mit uns, dass er noch nicht das Ende geschickt hat. Und da sollen wir auch Geduld miteinander haben, auch im christlichen Bereich. Oft sehen wir ja, wie der Herr Jesus auch sagt, den Splitter im Auge des Bruders oder auch der Schwester, aber den Balken in unserem eigenen Auge sehen wir nicht. Und der Herr ist so geduldig, dass er uns noch nicht in die Verdammnis gebracht hat wegen unserer eigenen Sünde. Wie sollten wir dann den Bruder oder die Schwester verurteilen? Wir sollen auch da barmherzig sein, schon auch die Wahrheit sagen und zum Gehorsam aufrufen. Die Sünde muss bekannt und bereinigt werden. Aber immer erst erkennen, auch ich bin ein verlorener Mensch vor Gott und es ist allein Gnade, dass er mich angenommen hat. Und dann die Sanftmut. In Sanftmut auf den anderen zugehen. Vielleicht hat es einer leichter, der jetzt von Natur aus kein cholerisches Temperament hat. Ja, das mag sein. Aber auch ein sogenannter Choleriker, Menschen haben ja diese Menschentypen da so erfunden, aber es ist ein bisschen, was ist schon dran, manchmal aufbrausendes Wesen. Es hängt manchmal aber auch mit Sünde zusammen. Der Herr Jesus kann auch dieses Temperament verändern und zügeln helfen, ja, dass wir immer wieder bitten, den Herrn, schenk, dass ich nicht so aufbrausend sein muss, nicht jähzornig, nimm mir das doch weg, schenk mir ein sanftmütiges Wesen. Und wir dürfen den anderen mit liebevollen, aber deutlichen Worten ermahnen und uns auch selber ermahnen lassen. Nun, das Dritte, wir kommen nun zum dritten und letzten Teil. Was sollen wir ergreifen? Was sollen wir ergreifen? Steht auch im gleichen Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Das ewige Leben sollen wir ergreifen, nicht das vergängliche irdische Leben. Habt ihr eigentlich schon mal nachgedacht darüber, liebe Freunde und liebe Geschwister, warum wir eigentlich dieses Leben hier auf Erden bekommen haben? Warum sind wir eigentlich hier? Warum hat uns Gott nicht gleich als Engel geschaffen, irgendwie bei ihm zu sein? Warum sind wir hier auf dieser Erde?
Bitte? Ihm die Ehre zu geben.
Ja, das kennt man aber auch als Engel. Als Engel können wir Gott auch die Ehre geben.
Für Jesus zu entscheiden.
Ja, wird auch, ist alles im Grund richtig, ja.
Um Gemeinschaft zu haben.
Gemeinschaft. Also, alles richtig. Das Entscheidende ist unser Leben hier, so sehe ich es von der Bibel her. Das ist nur die Vorstufe und die Prüfungszeit zum ewigen Leben im Himmel. Oder? Was leider auch gibt, wohl bei der Mehrheit, die auf dem breiten Weg ist und sich nicht rufen lässt, in der Hölle. Also Gott hat Menschen geschaffen mit einer unsterblichen Seele, ewig lebend, aber er möchte prüfen uns hier und legt uns vor, wähle das Leben, ob wir ihn annehmen oder ob wir nur für uns leben, nichts mit Gott zu tun haben wollen. Uns gegen Jesus als den einzigen Mittler zum Vater entscheiden oder für. Also dieses Leben hier, was ja so kurz ist, selbst wenn es 100 Jahre dauert, ist minimal kurz im Vergleich zur nicht endenden Ewigkeit. Und wofür entscheide ich mich jetzt? Habe ich das ewige Leben schon ergriffen? Wann fängt das ewige Leben an eigentlich? Was meint ihr? Im Zeitpunkt der geistlichen Wiedergeburt. Wenn ich Jesus wirklich als Herrn meines Lebens angenommen habe. Bekehrung ist ja die Abkehr vom alten Wesen der Sünde. Und Wiedergeburt ist, wenn ich sage und auch im Gebet erbitte, Herr Jesus, komm du in mein Herz. Übernimm du die Regie, die Leitung in meinem Leben. Nicht mehr ich lebe, sondern Jesus Christus in mir. Da hat das ewige Leben begonnen. Und das mündet dann hinüber, wenn ich am Weinstock bleibe, wenn ich Jesus treu bleibe, in die Ewigkeit. Nach dem Tod dann auch. Dann ist dieser irdische Tod, den wir, wenn wir nicht entrückt werden, vorher alle durchleiden müssen, noch praktisch nur der Übergang vom jetzigen ewigen Leben zum absoluten ewigen Leben dann im Jenseits. Das ist wunderbar. Und dann hat das Leben auch ein Ziel. Wir leben nicht ziellos, so wie viele so um uns herum, die sich dann betäuben mit Disco-Rhythmus und allem Möglichen, sondern wir haben das Ziel, wie der Bruder gesagt hat, den Herrn zu verherrlichen. Und er wird uns so viel Freude schenken und Licht und Herrlichkeit dort. Es wird uns dort nicht langweilig werden. Hier kann der Mensch höchstens ein oder zwei Berufe lernen. Es gibt auch Multitalente. Aber dort werden wir alles begreifen können und erkennen, was uns hier noch verborgen ist. Ich denke, die Ewigkeit, die werden wir dazu gerade brauchen, um das alles zu erkennen. Ja, und dann steht hier noch, ergreife das ewige Leben, in Vers 12 steht es, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Und dann steht noch, ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig macht und vor Christus Jesus, der unter Pontius Pilatus bezeugt hat, das gute Bekenntnis, dass du das Gebot unbefleckt, untadelig haltest bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Wir sollen keine Abstriche machen an Gottes Wort. Wir leben jetzt allerdings nicht mehr im alten Bund, sondern heilsgeschichtlich im neuen Bund. Von der Verheißung ist zur Erfüllung gegangen in Jesus Christus. Wir bringen keine Tieropfer mehr im Tempel, sondern Jesus hat ein für alle Mal sich geopfert, am Kreuz auf Golgatha, Hebräerbrief nachzulesen. Und jetzt sind wir berufen, dieses Bekenntnis auch weiterzugeben. Und hier wird übrigens eine interessante Formulierung gebraucht, dass der Herr Jesus selber ein Bekenntnis abgegeben hat unter Pontius Pilatus. Was hat er denn da bezeugt? Ich habe es mal nachgeschlagen. In Johannes Evangelium 18, Vers 36 und 37. Als der Pilatus den Herrn und Heiland da verhört, dann antwortet Jesus ihm Folgendes. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Also hier ist der Blick schon hinaus über dieses Irdische, auch schon hinaus über den Kreuzestod. Der Heiland blickt auch schon in die Herrlichkeit, in die Ewigkeit und bezeugt diesem Vertreter des römischen Kaisers, dass ein Herrscher über allen Herrschern dieser Erde ist. Und das sind ja dann auch die weiteren Verse, wenn Gott hier so gelobt wird, wir kommen am Schluss darauf gleich zurück. Aber ich möchte noch eine kleine Geschichte wiedergeben von dem Gründer der Liebenzeller Mission, die ja einen gesegneten Anfang genommen hatte, Anfang des 20. Jahrhunderts, Heinrich Körper. Er lebte von 1863 bis 1936. Und er war einmal mit der Bahn unterwegs und da setzte sich ihm ein Mann gegenüber. Und er betete ja immer, wie kann ich einem Menschen das Evangelium sagen? Ein echter Missionar denkt ja immer daran, darüber nach, wie kann ich denn diesen Menschen jetzt, ohne ihn zu verletzen und indem ich dabei taktvoll bleibe, das Evangelium weitersagen. Und nach einer Weile sagte Körper zu diesem Mitfahrer im Zug, mein Herr, ich weiß etwas von Ihnen. Ich weiß etwas von Ihnen. Sie wissen was von mir. Das wird wohl ein Irrtum sein. Wir kennen uns ja gar nicht. Dann antwortete Körper, Sie haben recht. Ich sehe Sie heute zum ersten Mal. Und trotzdem weiß ich etwas von Ihnen. Etwas ganz Gewisses. Da wurde der Gegenübersitzende etwas rot im Gesicht und fragte, wer hat mich denn bei Ihnen angeschwärzt? Ja. Und dann sagte Körper, keine Angst, niemand. Trotzdem weiß ich etwas von Ihnen, etwas sehr Schönes. Und dann ging die Röte etwas zurück. Ja. Und dann sagt er, na, raus mit der Sprache, jetzt wollte er es wissen. Und dann sagte der Gründer der Mission, Pfarrer Körper, gerne, ich sage es Ihnen, ich weiß, dass Gott Sie liebt. Vielleicht mal ein Anknüpfungspunkt, auch für euch, für ein gutes Bekenntnis, um das weiterzugeben. Ich weiß, dass Gott Sie liebt. Wenn man nicht weiß, wie man ein Gespräch anfangen soll, ich weiß was von Ihnen. Ja. Ja, man kann so manche Anknüpfungspunkte verwenden. Lasst euch aber vom Geist Gottes leiten, wenn ihr so ein Gespräch führt. Also, der Kampf des Glaubens beruht auch darin, dass wir das Evangelium nicht verschweigen. Und wunderbar, wenn Paulus hier an Timotheus schreiben kann, du hast bekannt das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen, nicht nur vor einem, vor vielen Zeugen. Und er soll dann das gute Gebot, das ganze Evangelium ist ja auch gemeint, unbefleckt, untadelig halten, bis zur Erscheinung unseres Herrn. Und jetzt schließt dieser Abschnitt, das ist ja nicht ganz das Ende des Briefes, aber doch der abschließende Hymnus an Gott, der jetzt kommt. Deshalb möchte ich damit auch diese Bibelwoche abschließen, wie Gott, unser Herr und Schöpfer, hier jetzt besungen wird. Es geht über in ein Lied, ja, wir wollen nachher auch nochmal singen, aber das möchte ich noch kurz lesen und kurz auch etwas sagen dazu. Die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, und jetzt Vers 15, 16, welche uns zeigen wird zu seiner Zeit, der Selige und allein Gewaltige, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Eine der schönsten Gottesgesänge, den wir im Neuen Testament finden, bestimmt auch schon oft vertont worden. Und Gott ist so groß über alle Sternen, über alle Planeten. Wenn wir, heute Nacht war ja wieder wunderbarer Himmel, nicht, wer es gesehen hat, wie man da die Sterne anfangen kann zu zählen. Zählen können wir es ja nicht. Man kann immer anfangen, jetzt habe ich 100 gezählt, irgendwann gebe ich es dann auf. Und das meiste sind ja Sonnen, die wir da sehen, mit eigenen Planeten wieder. So groß ist unser Herr. Ich möchte einfach abschließend einmal einige Zahlen dazu nennen. Von der Erde zur Sonne sind es 149.500.000 Kilometer. Dazu braucht ein Schnellzug bei immer gleichbleibender Geschwindigkeit 190 Jahre, eine Gewehrkugel etwa 9 Jahre und das Licht, das in einer Sekunde 300.000 Kilometer zurücklegt, immer noch 8,33 Minuten. Allein das Licht, bis von der Sonne her ist. Der nächste Fixstern ist schon so weit weg, dass das Licht von ihm zur Erde 4,33 Jahre, eine Gewehrkugel etwa 2,5 Millionen Jahre und ein Schnellzug 52 Millionen Jahre bräuchte. Ich sage gleich, warum ich sage bräuchte. Über 30 Jahre braucht das Licht von der Vega in der Leier zur Erde und mehr als 100 Jahre ist das Licht von den Sternen des großen Bären zur Erde unterwegs. Und so weiter. Ich denke, ich brauche jetzt nicht noch mehr aufzählen. Warum bräuchte? Nun, manches Licht wäre ja noch gar nicht da, wenn Gott es nicht gleich schon so miterschaffen hätte, dass das Licht schon von Anfang an auf der Erde eingetroffen war. Interessante Beobachtung, die etwa Professor Werner Gitt gemacht hat. Es war alles schon so geschaffen, wie wir es jetzt sehen. Auch mit dem Licht. Es hat nicht Millionen Jahre gebraucht, bis es hier war. Sondern bin überzeugt, wie es die Bibel sagt, Gott hat alles in 6 Tagen erschaffen, so wie sein Wort sagt. Und es war schon alles miterschaffen. Auch, dass das Licht schon hier war, dass man das sehen konnte. Und ja, das ist auch meine feste Überzeugung. Wenn die Menschheit übrigens älter wäre als 6000 Jahre, dann müssten viel, viel, viel mehr Menschen auf der Erde wohnen. Man kann also allein schon durch Rückrechnung der Bevölkerungszunahme nachweisen, dass das stimmt, diese Angabe mit 6000 Jahren Menschheit. Wenn es 100.000 Jahre wären, dann würde, habe ich mal gehört von jemandem, der das mal berechnet hat, auf einem Quadratmeter 175 Menschen stehen. Ne? Die Populationskurve. Ein kleines Argument gegen die Evolution. Es gibt noch viele weitere. Aber ich bin kein Naturwissenschaftler, aber ich habe noch einen halbwegs gesunden Menschenverstand durch Gottes Gnade. Und andere, die nicht an Gott glauben wollen, sie müssen sich alle möglichen Weltanschauungen erdenken, Konstruktionen. Und da möchte ich auch mit einer kleinen Begebenheit jetzt abschließen von zwei Weltraumfahrern, die sich unterhalten haben. Der eine ein Gläubiger, der andere ein Ungläubiger. Der Gläubige ist natürlich der Amerikaner und der Ungläubige natürlich damals in der Zeit des Sowjetkommunismus, ist ja heute nicht war es Gagarin, der bekannte atheistische erste Kosmonaut. Tragisch, ja, dass er Gott nicht erkannt hat. Dieser russische Weltraumfahrer und Weltraumheld des Sowjetkommunismus, Gagarin, erlebte 1934 bis 1968, fragte seinen amerikanischen Kollegen Glenn recht spöttisch: Hast du vielleicht Gott gesehen, als du im überirdischen Weltraum schwebtest? Und Glenn antwortete ihm: Der Gott, an den ich glaube, ist nicht von der Art, dass ich ihn aus der Luke des Raumschiffs hätte sehen können. Das heißt, er ist viel größer, so wie es in 1. Könige 8, 27 steht. Siehe, der Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Aber wer kann Gott fassen? Das Menschenherz eines kleinen Kindes, das Gott angenommen hat, das Jesus angenommen hat. Diese können Gott schauen, die ein reines Herz haben. Und das wünsche ich jedem von uns, dass wir solche kindlich vertrauenden Menschen sein dürfen, die zu Jesus gehören und ewiges Leben haben dürfen. Amen. Ich möchte doch beten, wir beten nachher nochmal, dass wir auch offiziell diese Bibelreihe mit Gebet abschließen. Bitte dazu, sich zu erheben. Allmächtiger Gott und Heiland, wir danken dir, dass alles so wunderbar geschaffen wurde durch dein Wort. Du sprachst ein Wort und es wurde, auch wir Menschen. Und wir bitten dich, dass du doch noch viele Menschen rettest aus diesem oberflächlichen, blinden Dasein, wo sie dich verdrängen. Herr, lass auch unsere kleine Kraft dazu gebrauchen, Menschen einzuladen, zu dir, Herr Jesus, als dem einzigen Weg zum Vater. Segne auch weiterhin die Arbeit in diesem Haus und auch unseren Dienst, egal wo wir stehen. Segne jede Seele, die heute hier ist, dass wir alle das Ziel erreichen, bei dir zu sein, in deiner Herrlichkeit. Amen.